Geo Audio. Hören und reisen. Mit Geo die Welt erleben.
Guten Tag und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe des Geo Audio Magazins, dem Podcast von Geo und Geo Saison im neuen Jahr. Wir hoffen, Sie sind gut reingekommen und dass wir Sie auch 2015 mit Geschichten von nah und fern begeistern können. Mein Name ist Ronald Strehl. Das haben wir heute für Sie im Programm. Zunächst wird sie Julia Grossmann mit den aktuellen Geo-Audio-Reisenews versorgen. Danach folgt ein Interview mit Holger Steffens. Holger Steffens kommt aus dem Ruhrpott und ist im wahren Leben Journalist. Doch in seiner Freizeit trampt er gern. Als die Nummer mit dem Daumen an der Autobahn zu langweilig wurde, hat er sich neue Herausforderungen gesucht. Er trampte per Boot vom Pott bis ans Meer, als Beifahrer auf Motorrädern quer durch die Republik und dann hatte er die fixe Idee, das Ganze in der Luft zu probieren. Per Anhalter von Dortmund bis Lissabon mit allem, was fliegen kann und natürlich ohne dafür zahlen zu müssen, das waren die Vorgaben. Wir haben mit ihm über sein Projekt Air Tramper gesprochen. Zum Abschluss, wie gewohnt, ein kleiner Ausblick auf die neue Ausgabe von Geo Audio Extra am nächsten Donnerstag. Da nehmen wir Sie mit zu einer Wanderung auf der hawaiianischen Insel Kauai. So, jetzt kommt erstmal Julia Grossmann mit den Geo Audio Reisenews.
Fahrt mit dem Pistenbully. Wenn der Pistentag zu Ende geht, beginnt Ihre Arbeit. Die Pistenbullys planieren die Hänge teilweise bis tief in die Nacht. Wer diese ungewöhnliche Perspektive auf die Bergwelt hautnah erleben möchte, ist im Skigebiet Lemoos richtig. Hier werden täglich Co-Piloten für die bis zu 9 Tonnen schweren Bullis gesucht. Anmeldung und Treffpunkt ist an der Talstation Grubig 1 um 16 Uhr. Ganz günstig ist der Fahrspaß mit 390 PS allerdings auch nicht. Erwachsene zahlen 40 Euro und Kinder bis 15 Jahre 25 Euro. Weitere Informationen gibt es online unter www.zugspitzarena.com. Mitfahrgelegenheit für Roadtrips. Amerika gilt als das Land für Roadtrips. Ob die Route 66 oder die Panamericana, wer die Weite liebt, entdeckt sie hier mit dem Auto. Mit der App Carpooling haben die deutschen Macher von mitfahrgelegenheit.de nun auch den Sprung in die USA gewagt. Fahrer und potenzielle Mitfahrer kommen per Smartphone in Kontakt und können so auch gesamte Roadtrips zusammen planen. Das macht die Angelegenheit bedeutend günstiger und sorgt im besten Falle für neue Freundschaften. Alle Informationen gibt es online unter www.carpooling.com. Heiße Luft über Schnee. Zwischen dem 24. und 31. Januar findet im österreichischen Kaiserwinkel das sogenannte Alpine Ballooning statt. 54 Heißluftballons steigen täglich in die Luft und setzen farbige Akzente in den Winterhimmel. Die Profis liefern sich auf Höhe der Berggipfel Wertungsfahrten und Rennen. Ab 200 Euro pro Person können Heißluftballonfans mitfahren. Für alle Zuschauer, die am Boden bleiben, gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm, darunter Pferdekutschenfahrten, Hüttengaudi und die Abendveranstaltung Night Glowing mit Glühwein und Feuerwerk. Weitere Informationen gibt es online unter www.kaiserwinkel.com/events. Das waren die Reisetipps der Woche. Machen Sie was draus.
Geo Audio. Hören und reisen.
Das waren die Geo Audio Reisenews. Im vergangenen Sommer wurde aus dem Journalisten Holger Steffens der Air Tramper. Er versucht ohne Geld von Dortmund bis Lissabon zu fliegen. Dabei lernte er kleinste Flughäfen kennen, die Offenheit einiger Piloten sehr zu schätzen und hielt sich mit musikalischer Unterhaltung über Wasser. Ob er sein Ziel erreicht hat, wie er unterwegs gelebt hat und ob er diese Reiseart weiterempfehlen würde, verrät der Air-Tramper Holger Steffens im Interview mit geo.de-Redakteurin Julia Grossmann.
Sie trampen ja für Ihr Leben gern. Woher kommt denn die Leidenschaft für diese Art des Reisens?
Also angefangen hat das bereits in Jugendjahren. Also ich bin schon als Jugendlicher viel durch Europa getrampt, ganz standardmäßig mit dem Auto. Und irgendwann habe ich mit einem Freund von mir, der nach Lübeck gezogen ist, eine relativ verrückte Wette gemacht, nämlich dass es möglich wäre, per Anhalter mit Schiffen durch Deutschland zu fahren. Mhm. Und das habe ich dann irgendwann auch mal umgesetzt und es hat tatsächlich funktioniert.
Okay, und da war dann die Idee geboren, sich weitere ausgefallene Wege zu erarbeiten.
Ja, so war es tatsächlich. Also die Story, die ist halt so gut gelaufen damals, dieses Hand gegen Koje mit den Schiffen, dass ich dann mit meinem Team gesagt habe, okay, also wir rollen das Thema Trampen nochmal neu auf, allerdings mit einem anderen Kontext. Also wir versuchen halt Dinge oder auf Arten und Weisen zu trampen, wie es halt vorher noch keiner versucht hat.
Ja.
Und dann haben wir uns hingesetzt und überlegt, was kann man machen, was ist noch nicht da gewesen, mal was Schnelleres, mal was Langsameres, also dann mal nur auf Motorrädern, dann zum Entschleunigen halt auch mal mit diesem Pferdesulki. Und so kam das.
Und im vergangenen Jahr wollten Sie per Flugzeug von Dortmund nach Lissabon trampen. Eine ziemlich verrückte Idee, wie ich sagen muss.
Ja.
Wie sind Sie denn genau darauf gekommen dann?
Lissabon war jetzt eigentlich nur, also dieses Airtramper mit Flugzeugen, das war klar von Anfang an in dieser Serie, dass wir das machen wollen. Das haben wir uns auch aufgespart zum Schluss, ja, weil es der große Abschluss sein sollte. Weil man muss auch ganz klar sagen, das ist, was das Trampen geht, ist das die Königsdisziplin. Ne? Mhm. Das hat auch hier in Europa noch keiner versucht. Aus gutem Grund auch. Es ist halt wahnsinnig schwierig, aber es war eigentlich was zwangsläufig, wenn zu Lande, zu Wasser, ja, und dann halt auch irgendwann mal in der Luft versucht zu trampen. Ja, und dann haben wir es halt versucht.
Und was waren die Regeln für das Projekt?
Die Regeln diesmal, also diese Reisen haben halt immer bestimmte Regeln und eine dieser Regeln ist halt, ich muss halt ohne Geld und Kreditkarte starten und mir unterwegs halt auf welche Art und Weise auch immer meinen Unterhalt verdienen, also Unterkunft, Essen, was auch immer. Allerdings hatte ich auch die Freiheit, ich durfte wirklich jedes Luftfahrzeug nehmen, was ich kriegen konnte. Also das hätte jetzt keine Rolle gespielt, ob Ballon oder Segelflieger oder Space Shuttle, das wäre alles erlaubt gewesen.
Okay. Und wie darf ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also Sie können ja wahrscheinlich nicht einfach so aufs Rollfeld marschieren und den Daumen raushalten.
Nein, also an größeren Flugplätzen ist das Problem, man kommt in die sogenannte General Aviation Area, das ist da, wo halt sich alles abspielt, was nicht mit normalen Linienflügen zu tun hat, da kommt man überhaupt gar nicht hin, weil das Sicherheitsbereiche sind. Mhm. Was einem natürlich noch weiterhelfen kann, sind an größeren Flugplätzen oder Flughäfen natürlich alle Unternehmen, die damit zu tun haben, zum Beispiel Unternehmen, die in ihren Hangars Privatjets parken. Aber es ist halt wahnsinnig schwierig, da dran zu kommen. Und das Problem an der Sache ist auch, dass ich an die Luftaufsicht, also die Leute, die in den Towern sitzen, an die komme ich auch nicht dran. Mhm. Und die brauche ich allerdings alle, denn man weiß nie, wohin die Piloten fliegen. Also kein Privatpilot muss ja seine Flüge irgendwo anmelden. Und im Zweifelsfall ist es dann so, die kommen zum Flugplatz, holen ihre kleine Privatmaschine aus dem Hangar, tanken die voll und sagen dem Tower Bescheid, dass sie abfliegen. Nur da haben sie nichts von, weil der ist weg.
Ja. Und wie haben Sie das dann logistisch umsetzen können?
Ja, ich bin relativ schnell dann auch mal auf die Idee gekommen zu sagen, Mensch, ich bleibe bei den kleineren Flugplätzen, möglichst so in einer Größenordnung, wo es schon noch eine Flugschule mitgibt, wo es einen Aero-Club gibt. Und da hat man halt auch direkten Kontakt zu den Leuten. Ja, also da kann man dann wirklich nochmal zu einem Fluglehrer gehen und sagen, Mensch, wie sieht's aus? Hast du jemanden, der irgendwo in die Richtung fliegt oder bei den Aero-Clubs? Auch natürlich ist es halt immer pfiffig, wenn man die Leute überzeugen kann, dass das ein schönes Projekt ist und die auch ein bisschen rumtelefonieren.
Ja.
Ja, und anders funktioniert es eigentlich gar nicht.
Und also ich kann mir vorstellen, Sie haben ja dann wahrscheinlich hier und da ein paar Tage warten müssen, bis was losgegangen ist.
Allerdings.
Wie haben Sie das denn dann überbrückt?
Das war zum Beispiel so, dass ich in Karlsruhe, das war ja total dramatisch, also ich bin an einem Tag ja von Dortmund, Iserlohn, Koblenz dann nach Karlsruhe gekommen und da ging es 4 Tage für mich überhaupt nicht weiter. Mhm. Zum einen war halt fürchterliches Wetter, sodass die Privatflieger sowieso nicht geflogen sind, aber es ist halt auch unheimlich schwierig, irgendwo was anderes aufzutreiben und ich habe dann zum Glück ein sogenanntes Handlingsunternehmen gefunden, bei dem ich halt A, untergekommen bin, also auch wohnen konnte und mich da ein bisschen nützlich machen konnte und zum anderen natürlich auch Kontakt zu Fliegern und Piloten aufnehmen konnte. In Arcachon war es zum Beispiel so, dass ich dort bei den Fallschirmspringern in der Halle unterkommen konnte. Mhm. Und habe dann zum Beispiel relativ viel auch in dem ansässigen Aero-Club meine Zeit verbracht, Piloten angesprochen. Also der Direktor von dem Flugplatz, die waren total nett, die waren super hilfsbereit. Der hat auch Kontakt zum Tower gemacht und das hat sich letztendlich dann auch als pfiffig erwiesen. Denn es war halt in Arcachon war es so, dass zwei Piloten aus Biarritz hochgeflogen sind. Mhm. Und der Mann im Tower hat dann direkt gesagt, Mensch, Biarritz, das liegt doch irgendwie auf der Strecke, wo der Airtramper hin will. Und hat die dann direkt angesprochen. Und 10 Minuten später saß ich in dem Flugzeug.
Ja, super.
Ja, also so schnell kann es dann gehen. Also es ist mir einige Male passiert, dass ich auch unvermittelt in irgendwelche Flugzeuge gesprungen bin und gar nicht so genau wusste, wo die hinflogen.
Ja, Hauptsache gehen Süden. Das
genau.
Das war die einzige Prämisse wahrscheinlich.
Ja, also schlimm war es, dann wurde es dann hinterher wirklich in Bilbao. Also in Nordspanien war dann relativ schnell klar, dass es, also es gibt in Spanien eigentlich gar keine richtige Fliegerszene, wie wir das hier in Europa, in Nordeuropa haben. Und da wurde dann irgendwann klar, so bis nach Lissabon runterzukommen und wieder zurückfahren, das ist völlig illusorisch. Und es war schon schwierig genug, aus Bilbao dann irgendwann wegzukommen.
Also Sie haben ja dann Ihr Ziel sozusagen auch gar nicht erreicht im Endeffekt.
Nein.
Endstation war Bilbao dann oder ging es noch ein Stück weiter?
Es war, ja, so für mich war es der Wendepunkt der Reise. Mhm. Also ich bin dann von Bilbao aus nach Barcelona und von dort aus dann halt direkt nach Düsseldorf wieder zurückgeflogen. Auch das war etwas, was ich nie gedacht hätte, was das klappt. Aber ich bin zweimal tatsächlich mit einer Airline per Anhalter geflogen.
Und wie hat das funktioniert?
Ich habe... dazu muss ich sagen, in Bilbao habe ich ja relativ viel Zeit verbracht, nämlich knapp 4 Wochen. Und habe in Bilbao auch etliche Flieger verpasst, die irgendwo in der Umgebung gelandet sind. Frachtflieger, die auf dem Rückweg dann, die irgendwas runter nach Nordspanien geflogen haben und mich dann auf dem Rückweg dann wieder hätten mitnehmen können. Und meistens war es halt wirklich so, dass ich die zeitlich nicht erreicht habe, dass ich die verpasst habe.
Und wie haben Sie die 4 Wochen da rumgebracht?
Die habe ich damit rumgebracht, dass ich natürlich jeden Tag mit ungefähr jedem Unternehmen in Europa und auch in den USA telefoniert habe, ob die nicht zufällig irgendwo mal nach Bilbao fliegen. Viel rumrecherchiert und ich musste ja auch von irgendwas leben.
Genau.
Ich hatte ja kein Geld und habe mir dann von den letzten Kröten eine gebrauchte Ukulele gekauft. Dazu muss man sagen, also das ist das einzige Instrument, was unter meinen Händen sowas Ähnliches wie eine Melodie hervorbringt. Aber ich bin auch beileibe nicht der beste Ukulele-Spieler und habe mir dann in Bilbao als Straßenmusiker mein Geld verdient, bis dann irgendwann auch mal uniformierte Herren vor mir auftauchten und mich nach meiner Lizenz fragten. Dann war auch das relativ schnell vorbei und dann bin ich auf einen anderen Trick gekommen. Dann habe ich nämlich relativ sorgfältig um mich geschaut und sobald ich irgendwo Touristen im Visier hatte, bin ich halt zu denen hin und habe denen dann gesagt, Mensch Leute, ich habe hier gerade eine schwierige Mission, aber ich spiele was für euch auf der Ukulele. Und ein Stück 1 Euro, 2 Stücke 2. Und wenn ich anfange zu spielen, soll sofort wieder aufhören, dann kostet es 3. Und die letzte Version hat am besten geklappt. Also das Geldsäckel hat gelacht, aber mein Ego weint bis heute.
Das kann ich verstehen.
Also das hat wirklich auch nur dafür gereicht, also mich notdürftig da irgendwie über Wasser zu halten. Und ansonsten habe ich davon relativ wenig gelebt und auch in dem Hostel, in dem ich abgestiegen bin, viel so aus dieser Freefood-Kiste zum Beispiel gekocht. Also das ist halt so eine Kiste, die man von Gästen, die halt im Hostel auch selbst kochen, also diese Hostels haben auch immer so eine große Gemeinschaftsküche.
Ja.
Und die meisten Leute, die dann zurück in die Heimat reisen, die lassen dann halt nicht verderbliche Lebensmittel da.
Ja.
Ja, und das ist halt diese sogenannte Freefood-Kiste, da kann sich halt jeder draus bedienen. Und das war manchmal, war das schon auch eine der Möglichkeiten, überhaupt was in den Magen zu bekommen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Also es war nicht einfach, muss ich ganz klar sagen.
Sie würden es also nicht empfehlen?
Auf gar keinen Fall. also es ist, man muss dazu sagen, ich habe das natürlich als Journalist gemacht, hatte auch meinen Presseausweis in der Tasche und ich hatte auch unterwegs, muss ich sagen, echt ganz, ganz tolle Unterstützung von den Kollegen in der Medien. Gerade in Spanien war das halt so, dass die sich auf die Story auch gestürzt haben. Die großen Zeitungen haben darüber berichtet. Ich bin in den spanischen TV-Nachrichten gewesen mit der Geschichte. Das hat natürlich auch unheimlich geholfen.
Ja.
Aber ich glaube, dass es ohne Presseausweis und auch, wenn man nicht sagen kann, Mensch, ich mache sowas öfter, dass es dann wirklich schwierig wird. Also Privatperson, ich würde es nicht empfehlen.
Ja, das kann ich mir vorstellen.
Es war ja so auch schon schwierig genug. Jetzt muss man auch dazu sagen, dass die Zeiten der Langstreckenflüge von Privatpiloten, die ist vorbei, es ist teuer geworden, der Sprit ist teuer. Und dann ist es eigentlich auch schon so, wenn die dann noch mal längere Distanzen fliegen, dann sehen die zu, wenn die so eine 4-sitzige Sportmaschine haben, dass die Piloten dann auch gemeinsam fliegen, also Fluggemeinschaften gründen, weil die zum einen den Sprit natürlich teilen können, zum anderen können die sich beim Fliegen abwechseln und dann, wenn so eine kleine Maschine 4 Sitzplätze hat und es sind 3 Piloten dabei, dann ist das Abfluggewicht, Gesamtabfluggewicht von so einer Maschine so gering, dass man als 4. ausgewachsener Mann mit schmalem Gepäck da überhaupt gar keinen Platz mehr hat.
Ja. Was war denn dann das beste Erlebnis auf dieser Reise?
Das kann ich gar nicht, es gab nicht so das Beste. Es gibt auch auf solchen Reisen, gibt es natürlich auch immer sehr viel Rückschläge. Ich war das erste Mal auf meinen Reisen wirklich kurz davor, das Ganze hinzuwerfen. Weil ich gedacht habe, das ist völlig sinnlos, was du hier machst. Das klappt einfach nicht. Was halt immer wieder total klasse ist, sind die Begegnungen mit den Leuten unterwegs. Ja, man trifft halt immer Leute, die auch begeistert sind davon, die einem weiterhelfen. Und es ist auch schon vorgekommen, dass ein Pilot gesagt hat, Mensch, ich fliege zwar nicht in deine Richtung, aber ich finde das Projekt finde ich klasse. Ich fliege dich da jetzt einfach hin. Also wesentlich, dass ich für den Flug nicht bezahlen darf.
Ja. Ja,
und auch keine Landegebühren bezahlen darf und auch konnte. Ich hatte ja auch kein Geld in der Tasche. Das hat es auch gegeben. Also das sind halt schon immer so die Begegnungen mit den Menschen unterwegs. Und es ist natürlich auch immer so ein bisschen die Abenteuerlust dabei, klar.
Ja, das kann ich mir denken.
Aber es gibt selten auf diesen Reisen so das Beste. Ne? Es sind immer so die Gesamteindrücke. Nee, aber es sind schon eigentlich auf diesen Tramperreisen sind es halt immer die Begegnungen mit den Menschen. Ja.
Und wie lange waren Sie denn jetzt insgesamt unterwegs für die Strecke, die man ja sonst so in 2 Stunden mit dem Flieger hinlegt?
Ich glaube, das waren insgesamt knapp 7 Wochen.
7 Wochen.
Ja, also geplant hatte ich maximal 3. Und dann sind es halt 7 geworden.
Und der Rückflug ging dann doch per Linienflieger? Wie kam das zustande?
Ich habe irgendwann, nachdem ich in Bilbao, also wirklich mit allen Unternehmen in Europa mal telefoniert hatte, habe ich unter anderem auch die Pressesprecherin, Marketingchefin von Welling Air angerufen in Spanien. Mhm. Das ist halt so eine Billigfluglinie, sowas wie, ich sag jetzt mal, was Germanwings für die Lufthansa ist, halt Welling Air für Iberia. Mhm. Die hat sich kaputt gelacht am Telefon. Meinte auch irgendwo, ich wäre wohl dann wohl der bescheuerte Typ aus dem Fernsehen. Und sie sagte dann auch, ja, aber Bilbao ist ganz schlecht, um wegzukommen. Ich sehe, das weiß ich. Ich bin nämlich schon 3,5 Wochen hier. Und dann sagte die halt, Fernandes, Anna Fernandes heißt die, sagte dann halt auch irgendwann, weißt du was, Junge, also ich bin gerade total busy. Ich sag meinem Team Bescheid, irgendeiner kümmert sich drum. Was auf Spanisch so viel heißt wie, schön, dass wir mal geplaudert haben. Wir hören nie wieder was voneinander, brennen in der Hölle.
Ja.
Und keine Stunde später meldete sich eine Mitarbeiterin, die dann sagte, ich habe hier den Auftrag, sie herauszuholen. Und ich so, ja, ist richtig. Und sie sagte, ja, Bilbao ist aber schlecht, um wegzukommen. Ich so, Leute, ich weiß das. Und dann hat die halt auch gesagt, du pass auf, also ich guck mal, wo wir was frei haben, bei uns in den Maschinen. Und dann bringen wir dich erstmal irgendwie nach Barcelona. Und von da aus ist es halt wesentlich einfacher, dann irgendwo Richtung Zentraleuropa zu kommen. Mhm. Ja, und dann bin ich halt von Bilbao nach Barcelona geflogen mit Welling Air. Hab dann halt in diesem Transitbereich rumgelungert. Und dann hat sich glücklicherweise gefügt, dass wir in einer Maschine nach Düsseldorf was frei waren.
Dass er dann nicht mehr allzu weit nach Dortmund.
Nee, das war super. Ja. Also ich bin dann von Düsseldorf per Autostopp dann halt zum Flugplatz Essen-Mülheim, das ist ja gar nicht so weit entfernt. Und dann muss ich ja auch mal sagen, das ist ja wieder Ruhrgebiet.
Ne? Ja.
Ich komme also hoch in den Tower. Zum Mann von der Luftaufsicht und sage, schönen guten Tag, ich muss nach Dortmund. Und er sagt, kenne ich. Und ich so, gehe ich mal von aus. Aber ich muss da per Flieger hin. Und er sagt, ach du, wie ist hier der Erdtramper und so. Und dann war das, der hat rührend, muss ich sagen, haben die sich da gekümmert. Und 1,5 Stunden später habe ich in einem Flieger nach Dortmund gesessen.
Super, das haben Sie sich also nicht nehmen lassen, das letzte Stück auch noch
zu fliegen. Nein. Also es wäre vollkommen undenkbar gewesen, dann das letzte Stück per Anhalter mit dem Auto oder zu Fuß oder sonst wie zu fahren. Also das war dann eine Frage der Ehre.
Ja, und haben Sie jetzt genug vom Trampen oder geht's weiter?
Also diese ganze Tramper-Serie, die ist jetzt damit abgeschlossen. Jetzt haben wir auch langsam mal alles gemacht. Und ich glaube dann irgendwann, wenn man so viele unterschiedliche, komische Sachen gemacht hat, dann kann man sich irgendwo noch mal was ausdenken. Aber es wird auch langweilig irgendwann. So ein Thema greift sich ja ab. Aber natürlich lasse ich das Reisen nicht, das ist klar. Also wir haben auch schon die nächste Reise im Anstieg, die wir gerade planen. Aber Trampen ist, glaube ich, jetzt erstmal, es ist vorbei.
Alles klar.
Das Projekt ist also tatsächlich abgeschlossen. Leider muss ich sagen, weil es begleitet mich ja jetzt auch schon ein paar Jährchen. Und es hat halt immer wieder total Spaß gemacht und ich hatte halt immer wieder auch Gelegenheiten, die Welt auf eine ganz, ganz andere Art und Weise wortwörtlich zu erfahren, wie man es normalerweise macht. Also eigentlich ist es schade, dass diese Serie jetzt abgeschlossen ist, aber gut, es kommt halt irgendwo auch mal was anderes, was Neues.
Dann war es das auch schon. Dann sage ich erstmal vielen Dank für die Zeit.
Ja, gerne.
Geo Audio. Hören und Reisen.
Sie hörten ein Interview von Julia Grossmann mit Holger Steffens. Wenn Sie mehr über den Airtramp erfahren möchten, finden Sie ausführliche Berichte und Bilder auf der Webseite airtramper.com. Die vorherigen Tramper-Projekte gibt es unter dertramper.de zum Nachlesen. Am nächsten Donnerstag in einer neuen Ausgabe von Geo Audio Extra wird Ihnen Veronika Frenzel ihre Geschichte aus dem Geo Special Hawaii vorlesen. Der Titel: Durch eine Landschaft wie vor unserer Zeit. Wo Hollywood einst Jurassic Park drehte, führt Hawaiis gefährlichste Wanderung durch furiose Natur, der Kalalau Trail auf Kauai. Autorin Veronika Frenzel über Gänsehaut am Abgrund und das eigentliche Abenteuer, das am Ende des Weges folgte. Mehr über Hawaii hören Sie im nächsten Geo-Audio Extra. Bis zum nächsten Mal verabschiedet sich nun Ronald Strehl. Auf Wiederhören.
Geo-Audio. Hören und Reisen. Mit Geo die Welt erleben. Jede Woche neu. Immer donnerstags bei www.geo.de/audio.